Leben ist mehr als Äußerlichkeiten. Und trotzdem haben wir uns heute Abend alle schick gemacht, oder? Um hier hinzukommen. Man achtet doch ein wenig drauf. Wie ist das hier dekoriert? Wie schön ist der Raum? Wie schön ist das Haus? Äußerlichkeiten sind uns wichtig. Es ist schon einige Jahre her, ich war eingeladen zu einem Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland. Da bin ich samstags morgens ganz oft durch Deutschland gefahren, um dann irgendwo bei so einem Treffen zu sprechen. Ich musste um 5 Uhr aufstehen, das ist nicht so meine Uhrzeit aufzustehen. Bin dann 3 Stunden Auto gefahren mit einem kleinen Zettel auf dem Schoß, mit einer Wegbeschreibung. Und das war manchmal wirklich schwierig. Also nicht mit Navi, sondern die 3. Ampel rechts und dann gab es eine Fußgängerampel und man wusste nicht, haben sie die jetzt mitgezählt oder nicht. Also das war schon spannend. Ich komme da an, ich baue den Büchertisch auf, das war auch viel Arbeit und ich war richtig groggy. Ich setze mich an den Tisch mit den Frauen, die waren alle an Tischen mit Frühstück. Dann gab es das Frühstück und ich ging dann nach vorne und machte den ersten Teil meines Vortrags. Dann gab es eine Gesprächsphase an den Tischen. Ich setze mich also wieder zu den Frauen. Da sagt eine Frau neben mir, also ehrlich gesagt, als ich Sie heute Morgen gesehen habe und als ich gehört habe, Sie sind die Referentin, habe ich gedacht, da hätte ich ja auch zu Hause bleiben können. Aber jetzt, wo Sie gesprochen haben, war es ja doch ganz gut. Der erste Eindruck macht ja oft ganz viel aus. Da achten wir schon auf Äußerlichkeiten. Wie kommen wir denn ins Leben hinein? Wir kommen nackt und bloß und elend in dieses Leben hinein und sind darauf angewiesen, dass andere für die Äußerlichkeiten sorgen. Dass es was zu essen gibt, dass es Windeln gibt, dass man versorgt wird, dass das Zimmer eingerichtet ist. Also so kommen wir in die Welt und wir gehen auch ohne all das Äußere wieder hinaus. Das machen wir uns nicht immer bewusst, weil wir im Laufe der Zeit natürlich von den Äußerlichkeiten geprägt werden. Wir hatten ja in Deutschland die große Welle, wo viele Ausländer nach Deutschland kamen. Und ein Kind wurde war im Kindergarten und wurde gefragt, wie ist das eigentlich jetzt mit den Flüchtlingen bei euch im Kindergarten? Habt ihr viele Flüchtlingskinder? Und das Kind guckt und sagt, nee, bei uns sind nur Kinder. Da spielt das dann keine Rolle mit den Äußerlichkeiten, wo jemand herkommt, welche Sprache er spricht, welche Farbe er hat, was er im Leben geleistet hat. Für Kinder ist das alles noch so einfach. Die sind einfach Kinder. Und trotzdem fangen sie an zu vergleichen und mit weiteren Leben wird das Äußere immer wichtiger. Wie viel habe ich verdient? Welches Auto steht vor der Tür? Wir mussten uns in Swakopmund outen, dass wir den Unterschied zwischen Land Rover und Land Cruiser gar nicht kannten. Wir wurden nämlich gefragt, welches Auto wir lieber fahren wollen. Und wir haben gesagt, oh, keine Ahnung, wir wissen gar nicht den Unterschied. Naja, da kommen wir halt aus einem anderen Land mit anderen wichtigen Dingen, die nicht so bei uns so wichtig sind. Ja, wir haben keine Wüste, in die man fahren muss. Oder wir müssen nicht den Luftdruck rauslassen aus den Reifen, wenn wir bestimmte Strecken fahren. Also die Kultur, das Äußere wird auch bestimmt von dem Land, in dem wir leben, von der Kultur, die uns umgibt. Und die ist ja von Menschen gemacht. Die ist ja nicht von Gott vorgegeben, sondern die haben Menschen miteinander entwickelt. Verschiedene Kulturen haben auch verschiedene Bewertungssysteme. Wir waren schon mehrmals, ich war schon 3-mal in West-Papua. Das ist ein Teil von Indonesien, nahe an Papua-Neuguinea, wo die Menschen bis vor wenigen, vor 30, 40 Jahren, teilweise heute noch, wie in der Steinzeit leben. Und da gibt es einen Stamm, der ist für unsere Verhältnisse eigentlich gar nicht bekleidet, aber für sie schon. Sie haben ein Bändchen hier oben am Oberarm. Und wenn sie das beim Fußballspielen verlieren, dann schämen sie sich und verkriechen sich, weil sie dann nackt sind. Also, die Wertesysteme sind sehr, sehr unterschiedlich. Was ist eigentlich wichtig? Wir haben es gemerkt, für viele Ausländer aus muslimischen Ländern, wenn die nach Deutschland kommen, ist das Auto total wichtig. Die verschulden sich total, damit sie ein tolles Auto vor der Türe stehen haben. Für uns war das eigentlich nie so wichtig. Ich war immer froh, wenn ich es vom TÜV, also von der Überprüfungsstelle, wieder mit nach Hause nehmen durfte und nicht da lassen musste, weil es kaputt war. Systeme helfen uns, aber sie belasten uns auch. Dinge, die vorgegeben sind, Äußerlichkeiten, die von uns erwartet werden, können auch eine Belastung sein. Wir haben in Zwakopmund in einer Schule gesprochen und die Kinder durften ihre Fragen aufschreiben. Und da waren ganz viele Fragen über diesen Leistungsdruck, den sie empfinden. Was müssen sie nicht alles leisten? Weil es wichtig ist, einen guten Job zu haben, viel Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein und so weiter. Kulturen sind sehr unterschiedlich. Wir waren auch oft im Sudan unterwegs. Mein Mann macht da eine Bibelübersetzung. Und wir waren immer wieder im Nordsudan, im islamischen Teil des Sudan. Und da ist es so, dass manche Berufe wirklich anders sind als bei uns. Zum Beispiel wird das Bügeln von Männern gemacht. Das fand ich ganz toll. Auch den Boden wischen ist auch eine männliche Aufgabe. Also da hätten wir Hausfrauen es ein bisschen leichter. Und dann haben die eine Kunst entwickelt, diese Männer. Die nehmen also, die haben kein Dampfbügeleisen, es gibt ja keinen Strom. Die nehmen dann das Wasser in den Mund und können das so aussprühen wie ein Dampfbügeleisen. Und dann wird gebügelt. Äußerlichkeiten, die dann doch eine gewisse Rolle spielen für uns. Also so ein Hemd dann anzuziehen, da weiß man nicht, ob man das gerne möchte. Nochmal zu West-Papua, Irianjaya. Da wird alles mit Schweinen geregelt, Wildschweine. Die laufen da durch den Dschungel, es ist ein Riesendschungel. Es regnet jede Nacht von 6 Uhr abends bis am nächsten Morgen. Es ist alles matschig und regnerisch. Und die Frauen haben vorne ihr Schwein und hinten im Netz ihr Kind. Und wenn jemand getötet wird, muss man das mit Schweinen bezahlen. Andere Kulturen, andere Äußerlichkeiten, die wichtig sind. Da zählt, wie viele Schweine hast du. In manchen Stämmen zählt, wie viele Kühe man hat. Man sagt ja, dass die Maasai davon überzeugt sind, dass alle Kühe der Welt ihnen gehören, nur gerade eben zufällig auf anderen Weiden stehen. Und die dürfen sie dann einsammeln. Äußerlichkeiten sind uns wichtig. Und wenn wir mal bedenken, wie Gott die Welt geschaffen hat, dann sind sie ihm auch wichtig. Warum hat er eine so wunderschöne und so unterschiedliche Natur geschaffen, wenn die Äußerlichkeiten keine Rolle spielen? Warum gibt es so viele verschiedene Tiere, sogar im tiefsten Meer, die man noch gar nicht erforscht hat? Und gestern habe ich noch ein Video gesehen von einem Fisch aus dem allertiefsten Meer, der läuft auf Beinen als Fisch. Also da ist so viel Kreativität, so viel Schönes, was Gott geschaffen hat, dass Äußerlichkeiten auch ihm wichtig sind. Er hat uns am Anfang, Adam und Eva, in einen wunderbaren Garten gesetzt. Wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen, aber wunderbar, dass er das gemacht hat. Wir Menschen sind geschaffen in das Ebenbild Gottes, das sagt uns die Bibel. Gott hat etwas in uns hineingelegt, von seiner kreativen Art, von seiner Liebe für die Natur, für die Schöpfung. Er ist auch interessiert an unseren Äußerlichkeiten. Er sagt sogar, dass kein Haar von unserem Kopf runterfallen kann, ohne dass er es weiß. Also das ist ja wirklich eine Äußerlichkeit. Obwohl ich kannte mal einen jungen Mann, der so verzweifelt war, dass schon sehr früh in seinem Leben die Haare ausgefallen sind, dass er seinen Glauben an den Nagel gehängt hat, weil seine Gebete nicht erhört wurden, dass die Haare wieder wachsen. Da kann man sagen, naja, aber für ihn war das ganz wichtig. Erst eine Zeit später ist er wieder zurück zu Gott gekommen und hat gesagt, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass es bei mir eben so ist. Ich nehme mich an, wie ich bin. Und auch das müssen wir lernen, mit unserem Äußeren zurechtzukommen. Sonst bleiben wir unreif. Wir müssen uns lernen zu akzeptieren, wie wir sind, mit den Äußerlichkeiten, die wir haben. Wenn man ein Bild von Matthias Claudius sieht und dann das schöne Lied von ihm kennt, dass er wunderbar gemacht ist und schön gemacht ist, dann denkt man, ja, der Mann hatte Glauben. Was bleibt, wenn die Äußerlichkeiten wegfallen? Das hast du uns schon gefragt, das kommt jetzt. Was bleibt? Ich war mit einer Theatergruppe von unserer Gemeinde aus Marburg, eine kleine Studentengemeinde, die wir da gegründet haben, als wir dort nach Marburg kamen. Das ist eine Universitätsstadt mit 22.000 Studenten und über 50.000 Einwohnern, also eine sehr junge Stadt. Und da haben wir einen Gottesdienst angefangen, donnerstags abends. Und ich war mit einer kleinen Gruppe in Israel unterwegs und wir haben Theater gespielt in verschiedenen Gemeinden und wir waren danach noch in Ägypten. Und ich war krank. Ich hatte hohes Fieber. Ich hatte ganz viel abgenommen. Es ging mir überhaupt nicht gut. Aber ich wollte diese Gruppe nicht enttäuschen und sagen, ich fliege jetzt nach Hause, wir müssen das abbrechen. Also bin ich 3 Wochen mit denen auf Tour gegangen, habe Theater gespielt abends, 40 Grad Fieber, 40 Grad Schatten, im Schatten und dann 1 Stunde Theaterauftritt. Und ich war wirklich am Ende. Und wollte dann nach Hause fliegen. Das war 1989. Da gab es noch keine Handys und kein Internet und gar nichts. Und Roland war in der Zeit im Sudan und ich wusste, wir treffen uns an einem bestimmten Datum im Sudan. Ich fliege in den Sudan und dann holt er mich vom Flughafen ab. Mehr wussten wir nicht. Wir wussten nicht, wie es ihm geht oder was ist oder wie es mir geht. Gar nichts. Und dann war ich in Ägypten und die Gruppe flog zurück und ich sah abends Fernsehen und sah, dass da eine Flutkatastrophe war und dass die Menschen bis zum Hals im Wasser standen, im Sudan. Und ich wusste jetzt nicht, hat Roland das überlebt oder nicht, es waren auch viele Menschen gestorben. Wie geht es ihm? Dann habe ich gesagt, ich muss da noch hinfliegen, wenigstens um zu gucken, ob er noch lebt. Bin dann hingeflogen und wurde dann immer kränker. Ich habe dann noch Malaria bekommen und Salmonellen, also keine angenehmen Krankheiten und die Kombination auch nicht. Und obendrauf, das wurde dann festgestellt, als ich nach ein paar Wochen im Sudan nach Hause fliegen konnte, dass ich Morbus Hodgkin hatte, das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Und der hatte schon im ganzen Körper gestreut. Und dann kam ich ins Krankenhaus auf Isolierstation wegen der Salmonellen. War alleine in meinem Zimmer. Und da merkt man, wenn man dann krank ist und im Krankenhaus liegt, dass man nichts mehr vorweisen kann. Es war plötzlich so egal, welches Auto zu Hause steht, welche Kleider im Schrank hängen, wie viel Geld auf dem Konto ist. Es war alles egal. Und auch Freundschaften haben sich sortiert. Menschen, wo ich dachte, die stehen jetzt mir bei, die kamen nicht. Ganz andere waren plötzlich für mich da. Es war so wie eine Prüfungssituation, wo man merkt, was bleibt eigentlich übrig, wenn alles andere wegfällt. Und es ging mir so schlecht, dass die Ärzte wirklich nachts kamen und auch die Krankenschwestern und guckten, ob ich noch lebe oder ob ich schon gestorben bin. Sie fragten mich manchmal, wenn sie in mein Krankenzimmer kamen, ich war alleine, isoliert, haben Sie hier irgendjemanden versteckt? Ich sage, nee, wen soll ich hier verstecken? Ja, aber hier ist doch jemand. Ich sage, nein, hier ist niemand. Dann haben sie unterm Bett geguckt, dann haben sie im Bad geguckt. Ganz ehrlich jetzt, wirklich. Und ich habe immer gesagt, nein, hier ist niemand, ich habe niemanden versteckt. Und dann habe ich gemerkt, die haben gespürt, dass Gott mit mir in diesem Krankenzimmer war. Ich selber habe das nicht gespürt. Aber die Gegenwart Gottes war so deutlich, dass sie das gemerkt haben, diese Frau ist nicht alleine, da ist noch jemand bei ihr. Das hat mich gestärkt in meinem Glauben. Die Äußerlichkeiten fielen weg, aber Gott war da. Natürlich kamen Besucher, mein Mann kam und so weiter, das ist eine andere Geschichte, die müssen wir auch mal erzählen, wie er dann vom Sudan rauskam, aber das mache ich jetzt nicht. Das Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. Und da wird Roland uns jetzt was drüber sagen, denn wenn wir an Äußerlichkeiten denken, dann fällt mir immer 1. Samuel 16, Vers 7 ein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an.
Ja, wir haben im Jahr 2017 in Wittenberg eine Bibelausstellung gemacht. Das war ja 500 Jahre nach der Reformation, wo Martin Luther die Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg gehämmert hat. Und da gab es viele, viele Menschen, die nach Wittenberg kamen, und ich hatte die Möglichkeit, mit Unterstützung von verschiedenen Leuten in Deutschland, aber auch vom Museum of the Bible, Bibelmuseum in Washington, D.C. in den USA, eine Bibelausstellung zu machen. Wir hatten sehr wertvolle Bibelteile da, Rollen aus Qumran, wir hatten Tora-Rollen, also hebräische Schriftrollen, wir hatten Bibeldrucke aus dem Mittelalter ganz frühe, wir hatten die kleinste Bibel der Welt, die war auf so einem Nanochip, wir hatten eine Bibel, die oben am Mond gewesen war, wir hatten sogar eine, die persönliche Bibel von Elvis Presley dabei. Da kamen also Leute und haben sich vor dieser Bibel mit Elvis Presley fotografieren lassen, waren ganz stolz. Und einer hatte sogar, der hatte das gehört und hatte sich vorbereitet und hatte ein Presley-T-Shirt an und sah aus so ein bisschen wie so eine Imitation Elvis Presley. Also es war eine sehr spannende Bibelausstellung. Und wir hatten unter anderem eine Gutenberg-Presse aus Holz. Und dann haben wir den Besuchern so das alles gezeigt. Es kam im Laufe der 3 Monate dort in Wittenberg, kamen über 25.000 Menschen einzeln, kleine, manchmal Schulgruppen, manchmal aber meistens auch Einzelne. Und wir haben ihnen dann das erklärt. Es kam eine Frau rein und ich sage, guten Tag hier, herzlich willkommen zur Bibelausstellung. Kann ich Ihnen das ein bisschen zeigen? Und die war sehr abwehrend und sagt, nein, nein, ich glaube das alles nicht. Ich war mal früher in der katholischen Kirche, komme aus Köln, aber ich bin da ausgetreten, ich habe damit nichts zu tun. Sag ich, ja, Sie müssen das ja nicht glauben, Sie können sich's ja angucken, ja? Ja, ich glaube da aber nicht dran. Aber sie hat sich dann doch von mir das zeigen lassen, hat gemerkt, dass ich sie nicht beiße, und dann hat sie so ein bisschen, und dann kam, aber immer so alle 7 Minuten sagte sie, ich glaube da aber nicht dran, ne? Gut, und dann kamen wir an diese Gutenberg-Presse, und da war es so, dass wir gesagt haben, möchten Sie sich selbst selbst ein Bibelblatt drucken, so wie Gutenberg damals. Und dann sagte sie, ja, ich glaube da aber nicht dran. Sag ich, ja, okay, aber Sie können das ja machen. Und dann musste man so ein Blatt dahinlegen, dann musste man das mit Tinte schön einrollen und dann musste man das so die Presse dann da drauflegen und dann so runter pressen, und dann musste man es wieder öffnen und rausholen. Und da hatten wir diesen Bibelvers, den Elke gerade gesagt hat, den hatten wir dort. Man konnte ja nicht wie bei Gutenberg jedes Mal neue Lettern da aus Metall reintun, ne, für jede Person. Also war das vorbereitet. Und sie holt das raus und sie liest das. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Dann sagt sie, das spricht sogar mich an. Dann las ich es nochmal. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das spricht sogar mich an. Dann sage ich, sehen Sie mal die Bibel. Ja, Gott sieht das Herz an. Und jetzt, manchmal weiß man nicht genau, was ist damit gemeint, ja, in der Bibel. Wenn wir an Herz denken, dann denken wir so an Valentinstag oder an so Herzschmerzkommerz, an irgendwie Rosemunde Pilcher, ich weiß nicht, ob die bekannt sind, ist hier oder so als etwas. Aber in der Bibel bedeutet, und Elke hat es gerade schon gesagt, in der Bibel bedeutet das Herz das Zentrum der Person. Das heißt also, das ist der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist die Schaltzentrale. Das ist der Sitz des Willens. Das ist der Sitz des Gewissens. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn Gott das Herz anschaut, was sieht er denn da? Und Jesus macht es ja auch deutlich. Er sagt, wo Leute so fragen, ja, darf man das jetzt essen? Muss man sich da vorher die Hände waschen? Ja oder nein? Und da werden sie so gesetzlich und werden eng. Und da sagt Jesus, nein, nicht das, was du in den Mund reinnimmst und in den Bauch geht, das macht dich unrein, sondern das, was aus dem Herzen kommt, wenn dein Herz, wenn da Dunkles ist. Und dann nennt er diese ganzen Dinge Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Hochmut, Stolz, Verletztheit und, und. Und jetzt müssen wir natürlich ehrlicherweise sagen, diese Dinge sind ja auch in unserem Herzen. Auch wenn wir Christinnen oder Christen sind, können wir uns ja nicht davon freisprechen, dass in unserem Herzen neben dem positiven Wollen, was es auch gibt, und neben den positiven Dingen, die in unserem Herz sind, dass da auch manchmal diese negativen Dinge sind. Ja, was machen wir denn dann? Ich habe vor einigen Jahren einen Bibelvers entdeckt und selbst wenn man ja täglich die Bibel liest, was ich nicht immer tue, aber relativ, oder Bibel übersetzt, was ich ja auch mache jetzt dadurch meine Arbeit im Sudan und in Ägypten, und das studiert dennoch, ich finde immer wieder neue Sachen in der Bibel, die ich gar nicht wusste, ja. Zum Beispiel habe ich neulich entdeckt, dass im Markus-Evangelium steht, woran der Esel angebunden war, auf dem Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das wüsstet. Ne? War es ein Laternenpfahl? War es ein Verkehrsschild? Da steht, da denkt man ja nie drüber nach. Auf einmal denke ich, sehe ich, was? An den Türpfosten steht nur bei Markus. Also ich denke, entdecke immer wieder was. Und da habe ich was entdeckt, einen Vers im 1. Petrusbrief, der heißt folgendermaßen, und das ist eine alte Übersetzung: Habt eure Herzen gereinigt zur unverfälschten Liebe für die Geschwister. Da steht Bruderliebe, aber das griechische Wort heißt beides, deswegen ist die richtige Übersetzung Schwestern und Brüder. Habt eure Herzen gereinigt. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, das ist eine Entscheidung, mein Herz zu reinigen. Gott sieht das Herz an. Lasse ich es reinigen? Gehe ich in einen Prozess hinein, wo ich sage, Herr, schau dir mein Herz an. Du schaust mein Herz an, da ist viel Gutes wollen und da ist manchmal auch sehr viel Verletztheit. Da ist Unsicherheit, da sind Minderwertigkeitsgefühle, all das. Da ist auch Stolz, da ist auch Gutes drin. Aber da ist manchmal auch so ganz, ich gönne dem anderen das nicht. Oder ich halte was fest über Jahre gegen andere. Habt eure Herzen gereinigt. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Weg. Und deswegen sagt die Bibel auch über das Herz, da wird Elke jetzt sicher noch weiter einiges drüber sagen, gib mir, mein Kind, dein Herz. Also versuch es nicht nur ganz alleine hinzukriegen. Gib mir, mein Kind, dein Herz.
Kenne ich mein Herz? Wann habt ihr zum letzten Mal so einen Blick in das eigene Herz gewagt? Es gibt eine Übung, die würde ich jetzt gerne anbieten, also keiner muss da mitmachen, das ist auch eine große Gruppe hier, da fühlt man sich da nicht so wohl dabei, aber damit man die kennenlernt, würde ich die jetzt einfach mal anbieten, dass man nämlich sagt, ich stelle mir mein Herz vor wie einen Garten. Wie einen Garten. Und ich bitte Gott, mir zu zeigen, was wächst in meinem Herzensgarten gerade. Da können wir einfach mal halbe Minute, Minute die Augen zumachen und sagen, Jesus, zeig mir, was in meinem Herzensgarten gerade los ist. Manche Menschen sehen da wirklich was. Die sehen sofort einen Garten. Ich habe mal irgendwann nur so ein Gartenhäuschen gesehen, als ich die Übung gemacht habe. Der Garten selbst war gar nicht so wichtig. Manche sehen nur Nebel, manche sehen gar nichts. Also kein Problem. Aber es ist eine Übung, die man auch mal machen kann, wenn man ganz alleine ist. Zu Hause, wenn keiner hinguckt und keiner um mich rum ist. Einfach mal zu sagen, Jesus, was ist eigentlich in meinem Herzen gerade? Was wächst da, was da gar nicht hingehört, was Roland gerade schon genannt hat? Was kann ich neu pflanzen? Wo ist was Neues, neuer Freiraum entstanden? Was willst du da hineinpflanzen in mein Herz? Machen wir doch, wer möchte, diese Übung einfach mal eine Minute mit. Herr, was ist mit dem Garten meines Herzens los? Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, für den kleinen ersten Eindruck. es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn man nichts gesehen hat. Wir tauschen jetzt auch nicht aus, keiner muss jetzt sagen, was er gesehen hat. Aber es ist eine schöne Übung, finde ich, die man immer wieder mal machen kann. Denn man guckt ja oft, was ist äußerlich los? Was muss ich noch tun? Was bleibt mir vor den Füßen? Aber nach innen zu gucken und dann auch Jesus zu fragen, was ist denn in meinem Herzen eigentlich, ist, glaube ich, eine sehr gute Übung, wer das mag. In Matthäus 16, Vers 21 heißt es, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und damit ist jetzt nicht nur ein Partner gemeint oder eine Partnerin, sondern was ist mir wichtig im Leben? Daran hängt dann auch mein Herz. Und das wird offenbar, wenn es mir dann genommen wird. Das Herz als Sitz des Willens und als Sitz der Emotionen und auch der Überzeugungen. Woran binde ich mein Herz? Ich bin nicht in einer christlichen Familie groß geworden, also christlich irgendwie. Ich wurde in den Kindergottesdienst geschickt. Meine Eltern gingen eigentlich nie in den Gottesdienst. Ich wurde wahrscheinlich geschickt, damit die mal sonntags morgens ein bisschen Ruhe hatten. Das ist jetzt meine Theorie. 2 Stunden mal ohne Kind. Und ich habe das geliebt. Ich bin da total gerne hingegangen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Zeit, das war ja die Nachkriegszeit noch. Ich bin 1956 geboren und die Helfer, die wir im Kindergottesdienst hatten, das waren teilweise alte Männer, die noch sehr vom Nationalsozialismus geprägt waren. Wenn wir Kinder laut waren, dann schrien sie durch die Kirche, was soll diese jüdische Unruhe oder. Also es war wirklich noch sehr geprägt aus der nationalsozialistischen Zeit. Aber sie waren Christen und sie wollten uns das Evangelium vermitteln. Ihre Sicht von Gott war anders, als ich ihn heute definieren würde. Als Kind habe ich gedacht, Gott ist ganz weit weg und sehr beschäftigt. Der muss sich ja um die ganze Welt kümmern. Ich weiß nicht, ob jemand den Film kennt, Bruce Allmächtig. Hat den mal jemand gesehen? Ja, da wird einem das bewusst. Er will nämlich mal mit Gott tauschen. Und plötzlich hört er alle Gebete aller Menschen. Und er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Dann sagt er, okay, ich kann die nicht alle sofort hören, das geht gar nicht. Und dann lässt er die auf so Post-its, auf diese Zettel, Klebezettel, alle schreiben. Und dann ist sein ganzes Zimmer, alles ist voll mit diesen Zetteln, sein Körper, alles ist übersät mit diesen Zetteln, weil so viele Menschen gleichzeitig beten in dieser Welt. Und er merkt, da kann ich gar nicht mit klarkommen. Und dann macht er einen Fehler und sagt, ich sage einfach für alle Gebete ja. Das kann schwierig werden, wenn 2 Leute in dasselbe Mädchen verliebt sind. Oder dann gibt es einen großen Zusammenbruch des Bankensystems oder des Lotteriesystems, weil alle gebetet haben, dass sie gewinnen. Und dann gewannen die vielleicht 1 Euro oder noch weniger, 1 Dollar oder weniger, weil alle gewonnen haben. Und dann gab es große Straßenkämpfe und da musste Gott hin und alles wieder sortieren und aufräumen und in Ordnung bringen. Für mich war Gott so weit weg. Und dann kam ich in einen Jugendkreis in der Zeit, als die Jesus-People-Bewegung in Deutschland war. Vielleicht haben da manche schon mal von gehört. Das kam aus Amerika, eine Erweckung unter jungen Leuten, die zum Glauben an Jesus kamen. Selbst die Beatles haben einen Song geschrieben über Jesus. Das war plötzlich in. Wir wurden aber in der Schule davor gewarnt. Das ist eine Sekte, da dürft ihr nicht hingehen. Und das passte in mein Bild von Gott. Weil ich kam dann in einen Jugendkreis, den Roland gegründet hat, als er 14 Jahre alt war, in unserer Kirchengemeinde. Und die beteten für jemanden, der eine Grippe hatte. Und ich dachte, das ist Gotteslästerung. Wie können die für eine Grippe beten? Die geht doch von alleine weg oder mit Medizin. Gott hat doch sich um die Kriege zu kümmern und um alles, was in der Welt passiert und um Sterbende, doch nicht um eine Grippe. Und dann beteten die zu Jesus und ich dachte, es ist ja noch schlimmer. Das war doch nur ein Mensch, den Gott genommen hat und gebraucht hat. So war mir das vermittelt worden. Und ich hatte als Kind immer Angst, dass Gott irgendwann mich nimmt und sagt, du musst jetzt Prophetin werden oder du musst jetzt für den Glauben sterben. Und da habe ich immer gedacht, oh, hoffentlich sieht er mich gar nicht. Ich laufe so ein bisschen unterm Radar, damit er gar nicht irgendwie drauf die Idee kommt, mit mir irgendwas zu machen. Gott war weit weg und Jesus war nur ein Mensch. Das war mein Bild von Gott. Und dann kam ich in diese Gruppe. Und irgendwie fand ich es faszinierend, aber auch beängstigend, bin dann auch heulend abgehauen, habe für sie gebetet, weil ich fand das schlimm genug, dass diese Sekte jetzt da ist. Dachte, da kann man schon Gott für belästigen, so viele junge Leute, da stimmt was nicht. Aber an dem Tag, wo ich da war, ging eine Liste rum für eine Evangelisation, so wie jetzt hier, wer verteilt Zettel. Alle trugen sich ein. Von dem Jugendkreis. Und ich war so schüchtern, ich war ja auch ganz neu da und keiner saß neben mir, rechts und links, die Plätze blieben frei. Ich war auch komplett falsch angezogen, ich hatte meinen Minirock an, die waren alle in Jeans und Parker und lässig und ich passte da überhaupt nicht rein. Ja, und dann hatte ich mich da auch eingetragen. Und dann kriegte ich plötzlich diese Zettel und ich komme aus einer sehr armen Familie. Mein Vater war kriegsverwundet, der hatte einen Lungensteckschuss, der konnte nicht mehr arbeiten richtig, der war eigentlich Landwirt, ging nicht mehr. Deswegen hatten wir sehr wenig Geld und ich dachte, ich kann jetzt diese Farbdruckzettel nicht wegschmeißen. Da haben die Geld für ausgegeben. Ich muss nochmal in diese Gruppe und muss die Zettel abgeben. Dann habe ich mir Verstärkung geholt, bin mit einer Freundin dahin und in dem Moment, wo ich da war, merkte ich, die haben irgendwas, was ich nicht habe, was ich nicht kenne. Deren Glauben ist irgendwie anders. Dann wurden wir eingeladen zum Abendessen. Hinterher sollte es noch Programm geben bei einer Mitarbeiterin. Und wir sind da auch hingegangen, aber ich habe nichts gegessen. Es gab ganz tollen Kartoffelsalat. Aber ich dachte, da haben die bestimmt Drogen reingemischt und wollen uns hier gefügig machen. Wir waren ja in der Schule gewarnt worden vor dieser Sekte. Die entführen einen dann irgendwo hin nach Amerika und dann kannst du nicht mehr nach Hause kommen. Also ich war standhaft, ich habe nichts gegessen. Ich bin aber weiter in diesen Jugendkreis gegangen, weil ich merkte, die haben was, was ich nicht habe. Und weil ich die ganzen biblischen Geschichten kannte, bin ich so da reingewachsen. Ich fand das alles toll, ich habe das alles für richtig gehalten, ich war immer dabei. Und dann kam die Situation, dass wir eine Evangelisation planten, nicht die für die Flyer, die ich da wieder abgegeben hatte, sondern eine neue. Und ich war vorne dabei. Ich war Leiterin, ich wollte das veranstalten. Ich habe mit dem Evangelisten die Abende geplant, alles durchgeplant. Und am ersten Abend hat er einen Bibeltext gebraucht, den lese ich mal vor. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, das trifft total auf mich zu. Und zwar steht der im Hesekiel, da geht es auch um das Herz. Da sagt Gott, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und er hatte einen Stein dabei und in Herzform und sagte, schaut euch diesen Stein an. Der kann ganz warm werden, wenn er in der Sonne liegt. Aber der hat keine Wärme in sich. Er kann die Wärme nicht produzieren. Er lebt nicht. Und dann hatte er noch so ein Modell von einem menschlichen Herzen und sagte, da ist Leben drin. Und ich merkte, mein Glaube war wie dieser Stein. Ich war super fromm, wenn ich im Jugendkreis war. Ich war ganz gläubig, wenn ich mit Christen zusammen war. Aber sobald ich nach Hause ging, war das alles weg. Es lebte nicht in mir. Es war nur im Kopf. Es war nicht in meinem Herzen. Und dann sagte er, man kann heute einer Operation zustimmen, einer Herzensoperation und sagen, ja, Jesus, ich will dieses lebendige Herz. Und als er das sagte und fragte, wer möchte das, war ich die Erste, die sich gemeldet hat. Es war natürlich furchtbar peinlich und der war auch ganz verwirrt, weil ich hatte ja das alles geplant, dass ich mich da jetzt melde. Und er dachte, ich bin ja schon längst Christ und ich habe ja auch so getan und ich habe das ja auch geglaubt, dass ich schon wirklich Christ bin. Aber ich hatte noch nicht diesen Glauben in meinem Herzen. Es war nur ein Wissen über Gott. Und es hatte auch noch keine Auswirkung auf meinen Lebensstil. Ich ging vom Jugendkreis in die Disco und habe ein ganz anderes Leben gelebt. Und ich habe es auch nicht geschafft, Gottes Gebote zu halten. Und als ich das hier hörte, dass Gott sagt, ich gebe dir dieses lebendige Herz und ich gebe dir den Geist, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun, da habe ich gemerkt, was ist das für eine Entlastung? Ich muss nicht fromm werden. Ich muss nicht die Gebote halten und mich anstrengen, sondern Gott macht das in mir durch seinen Geist. Wenn ich dieses lebendige Herz habe, dann ist das eine Folge von meiner Beziehung zu Gott. Das hat meinen ganzen Glauben auf den Kopf gestellt. Gut, dass ich schon so viel wusste. Und ich sage immer, meine Bibelstunde war wöchentlich die Vorbereitung für den Kindergottesdienst. Unser Pastor hat sich jede Woche 1,5 Stunden Zeit genommen, mit uns Kindergottesdiensthelfern die Geschichte durchzusprechen und uns zu erklären. Das war eine theologische Schulung. Das war super. Aber das Herz war noch nicht dabei. Und diese Operation, da muss man zustimmen, wie im Krankenhaus auch. Ne? Da kommt der Anästhesist und erklärt einem alles und der Arzt erklärt einem alles und man denkt, oh, will ich das wirklich machen? Wer weiß, ob ich da nochmal aufwache. Und man muss aber unterschreiben und sagen, ja, das mache ich. Ich will diese Operation, weil sie mein Leben retten kann. So ist es auch mit dieser Herzensoperation. Das kann ganz schön peinlich sein, weil man schon lange dabei ist, weil man schon, alle denken, das kennen die schon, die sind schon dabei, die wissen schon, wie es geht. So war es bei mir jedenfalls. Furchtbar peinlich. Aber so wichtig für mein Leben. Roland hatte schon gesagt, dass Gott sagt, gib mir, mein Kind, dein Herz. Und nach dieser Herztransplantation, so würde ich das mal nennen, nachdem das lebendige Herz in uns hineinkommt, werden plötzlich ganz andere Dinge wichtig im Leben. Weg von den Äußerlichkeiten, die mich einschränken, aber hin zu einer Welt da draußen, außerhalb von mir, die Jesus braucht. Die noch darauf wartet, dass ihnen jemand erklärt, wie man zu diesem Glauben findet. Deswegen sind wir jetzt auch hier. Deswegen habt ihr euch als Gemeinde auch angestrengt. Und ich würde jetzt 2 Gebete anbieten. Und auf den Tischen liegen Zettel und Papier und Stifte. Da kann man was aufschreiben, wo man sagt, da merke ich, das ist in meinem Herzen eigentlich noch störend. Da muss ich was rausreißen, da muss Unkraut gejätet werden. Da muss Platz geschaffen werden für was Neues. Das gilt jetzt für die, die sagen, ich habe schon dieses lebendige Herz. Da arbeitet Gott schon drin. Und für die, die sagen, ich will dieses lebendige Herz, werde ich auch ein Gebet sprechen, damit ihr unterschreiben könnt und sagen könnt, ja, ich will mit Gott leben. Und dazu, das wird Roland jetzt zeigen, sind hier vorne, also die Tische, auf den Tischen sind die Papiere und die Stifte. Da kann man das hier am Kreuz ablegen und sagen, das stört mich in meinem Herzen, das will ich loswerden. Das ist eine Last, eine Schuld, da quält mich was. Und da sind auch Bändchen. Und diese Bändchen, macht Roland jetzt mal eins ans Kreuz, sind alles nur Symbole. Symbole zu sagen, ja, ich will mich bei Gott festmachen. Ich will das für mich deutlich machen, indem ich da ein Bändchen anbinde und sagen, ja, Jesus, ich will dieses neue Herz. Oder ja, ich verbinde mich neu mit dir. Ich will zu dir gehören. Ich will, dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Ich will das neue Leben. Vielen Dank. Das kann man machen nachher. Wir haben noch ein Lied hören. Es gibt noch Ankündigungen und so weiter. Jeder in seinem eigenen Tempo. Wann immer du denkst, jetzt gehe ich da mal hin, jetzt bringe ich meinen Zettel nach vorn oder jetzt mache ich mein Bändchen fest. Da ist kein Druck dahinter. Es muss auch keiner machen, aber es ist ein Angebot. Denn manchmal muss man sich an etwas erinnern können. Das habe ich gemacht. Und dafür soll das eine Hilfe sein. Ich bete jetzt mal die beiden Gebete. Herr, du hast in mein Herz geschaut. Und ich habe gesehen, was da nicht gut ist. Und ich bitte dich, nimm mir das weg. Ich bringe es dir. Ich bitte dich, befreie mich davon, was mich quält. Und Herr, ich habe gehört, dass es dieses neue Herz gibt und ich möchte dieses neue Herz haben. Hilf mir, Herr, schenk es mir. Ich will zustimmen. Ich will sagen, ja, ich möchte dieses neue Herz haben. Danke, dass du es mir schenkst und dass du aus mir einen Menschen machst, der deine Gebote halten kann und lernt, verändert zu leben. Amen.